Riesig, heute Morgen wieder hier zu sein, nach circa 3 Jahren. Gemeinde Jesu Familie, und wir haben eben so schön gesungen: Jesus, dir gehört mein Leben. Jesus allein, er ist die Mitte, das Zentrum der Geschichte. Er ist am Kreuz für uns gestorben, für meine Schuld, für deine Schuld. Er ist auferstanden. Und er ist vor kurzem, jedenfalls vom Kirchenjahr her, zum Himmel aufgefahren. Und heute feiern wir Pfingsten. Aber wenn wir sagen, Jesus allein, dann brauchen wir den Heiligen Geist nicht. Denn Jesus reicht ja. Oder? Einige haben jetzt so ein Fragezeichen. Jesus allein, ja, Jesus allein. Aber ohne den Heiligen Geist, ob das so funktioniert? Kurz mal eben eine erste Folie hier. Brennpunkt, Verfolgung, Hoffnung, mitten im Leid. Schade, dass Verfolgung nie ein Brennpunkt 7:45 abends in der ARD ist. Da gehört das eigentlich hin. Weil das ist so dramatisch, wie sich das ausgebreitet hat. Verfolgung, über 200 Millionen verfolgter Christen. Und auch die Intensität und die Härte der Verfolgung hat wirklich zugenommen. Wenn wir nur an den IS denken, an Boko Haram oder an die BJP-Partei in Indien, wo der Herr Modi sagt, jeder Inder soll ein Hindu sein und bis, was weiß ich, 2021 sollen möglichst alle Christen ausradiert werden oder sollen Hindus geworden sein. Oder wenn wir an Nordkorea denken, wie grausam in den Straflagern Christen gequält werden und hingerichtet am Ende oder sterben. Aber hier steht Hoffnung, Hoffnung mitten im Leid. Heute ist Pfingsten und wir haben es schon in der Schriftlesung gehört. Jesus hat den Heiligen Geist verheißen. Und wenn wir sagen, Jesus allein, dann dürfen wir nicht Jesus gegen den Heiligen Geist ausspielen und sagen, naja, also Jesus ja, ja auch der Vater im Himmel allein, aber der Heilige Geist, dem können wir nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, weil er ist schon auch wichtig. Aber ein bisschen weniger, okay, ich will das mal mit einem kleinen Vergleich deutlich machen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man in so schöne Dörfer, vielleicht im Siegerland oder auch in Bayern oder so reinfährt, dann ist manchmal die Kirche so herrlich angeleuchtet, abends. Kennt ihr das so? Abends so Flutlicht, die herrliche Kirche in der Mitte. Und das ist schön. Das zeigt, die Kirche ist das Zentrum dieses Dorfes. Ob das immer Jesus ist, weiß ich nicht. Manchmal nur Religion. Aber jedenfalls ist das schon mal gut, wenn die Kirche angeleuchtet wird. Die Leute wissen, da sollte ich Sonntag hingehen und Gott anbeten. Nun sind da vielleicht so 4 Flutlichter, ja, so, ich weiß nicht, wie viel Watt die haben, vielleicht 1000 Watt oder so. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, das Flutlicht ist ja schön und gut, aber das lenkt zu sehr ab, weil da könnten Leute von dem Flutlicht abgelenkt werden. Also wollen wir das mal runterdimmen auf 40 Watt pro Flutlicht. Runterdimmen, so. Weil es geht ja um die Kirche und nicht so sehr um das Flutlicht. Was wäre dann? Würde dann noch jemand die Kirche sehen? Wenn wir das jetzt mal vergleichen, der Heilige Geist ist dazu da, um Jesus zu verherrlichen. Das ist seine absolute zentrale Leidenschaft. Er will Jesus verherrlichen. Er will zeigen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, warum wir Rettung brauchen. Und er möchte den Vater verherrlichen, den Vater im Himmel. Wenn wir jetzt sagen würden, also der Heilige Geist ist das Flutlicht und die Kirche ist jetzt Jesus und der Vater. Was wäre, wenn wir dann sagen würden, ja, aber wir müssen jetzt mal das Licht ein bisschen weniger, das lenkt ja von der Kirche ab. Was würde sein, wenn wir den Heiligen Geist runterdimmen und sagen, naja, von dem reichen dann so 30%, 40 Watt oder so und wir wollen ja nur Jesus und den Vater. Was wäre dann? Dann hätten wir auch weniger Jesus, weniger den Vater, weil die drei sind nun mal eins, nicht wahr? Ich will mal einen Text vorlesen, den Jesus gesprochen hat oder ausgerufen hat in Johannes 7. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Pfingsten war noch nicht da. Das war die Ausgießung des Geistes. Dort ist die Gemeinde geboren, zu Pfingsten, also heute. Durch den Heiligen Geist. Und ihr kennt die herrliche Jahreslosung, die finde ich so wunderbar. Er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, sagt Jesus, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers Leben, des Lebens geben, umsonst. Und wenn wir das zusammentun mit Johannes 7, was wir eben gelesen haben, ich schlage nochmal zurück. Diese Ströme lebendigen Wassers, dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, damit war der Heilige Geist empfangen, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und wenn wir dann sagen, jawohl, ich möchte gerne aus dieser Quelle leben, können wir dann sagen zu Jesus, na, also dich will ich schon, Jesus, ja, ich will dich ganz, aber ach, bitte nicht so viel Heiligen Geist, weil das ist gefährlich. Manche haben Angst vor dem Heiligen Geist, weil manchmal sind komische Dinge passiert, wo man nicht weiß, war das nur der Heilige Geist oder war das irgendwas anderes, war das Psyche oder am Ende sogar irgendwie so ein dämonischer Geist. Ja, und es gibt natürlich immer da, wo Gott etwas tut, auch immer so ein fremdes Feuer. Da ist immer dann so auch Verführung leicht dabei, weil es gibt jemanden in dieser Welt, das ist der Fürst dieser Welt, der Teufel, der versucht, das zu pervertieren und irgendwo nachzuahmen und die Leute zu verführen mit etwas, was ganz ähnlich aussieht, aber doch was anderes ist und was Jesus nicht verherrlicht. Am Ende gibt es großes Chaos und Spaltung und es gibt Unfrieden und der Fürst dieser Welt, der Teufel, der will versuchen, die Kirche kaputt zu machen, die Gemeinde zu töten und er schafft es auf verschiedene Weise nicht, er schafft es nicht, aber er versucht es zumindest. Hier und da hat er schon einen kleinen Teilerfolg. Zum Beispiel dadurch, dass er den Leuten Angst macht vor dem Heiligen Geist. Er sagt, nee, also da muss man jetzt vorsichtig sein, wir wollen ja nicht zu extrem werden. Ah, wenn man zu viel davon hat, ja, ehrliche Frage mal, kann man zu viel von Gott bekommen? Kann man zu viel Jesus haben? Kann man zu viel Heiligen Geist haben? Eine ganz andere Frage. Fühlt euch mal gerade am Puls. Sagt mal, wie viel Heiligen Geist habt ihr gerade so? Also ich fühle bei mir jetzt gerade mal so 60%. Wie viel hast du? 70, 75? Der eine hat vielleicht sogar 80. Vielleicht hat sogar jemand 100%. Boah, super. Mein Puls, der funktioniert aber nicht so richtig. Ich habe hier so eine Apple Watch. Da kann man so auch alles Mögliche mit messen, aber funktioniert auch da nicht. Der lässt sich irgendwie nicht messen, der Heilige Geist. Wie viel Heiligen Geist hast du oder wie viel Heiligen Geist brauchst du? Ich glaube, das ist eine falsche Frage. Das ist eine falsche Frage. Besser andersrum. Wie viel hat der Heilige Geist von dir? Wie viel hat Jesus von dir? Ihr kennt das Lied wahrscheinlich, Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Kennt ihr? Outbreak Band. Und dann heißt es da an einer Stelle, ich will mich ganz an dich verlieren. Sei du der Mittelpunkt, regiere du in meinem Leben, in meiner Stärke, in meiner Schwäche, in meinem Leben, in meinem Herzen. Regiere du in meinem Herzen. Oder man könnte auch sagen, wohne in mir. Und genauso kann man sagen, und das ist eigentlich eins zu eins dasselbe, weil der Heilige Geist und Jesus ist nicht zwei, drei Personen, aber ein Gott. Könnte man auch sagen, Heiliger Geist, sitze du auf dem Thron meines Lebens, regiere in mir, fülle mich ganz aus. Ich möchte mit meinem Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sein, wie das Paulus sagt. Es gibt ja so diese Formulierung, also ein Glas Wasser, stellt euch mal so ein Glas Wasser vor und es ist so halb voll. Dann gibt es die Pessimisten, die sagen, es ist halb leer und die Optimisten sagen, es ist halb voll. Das macht wenig Unterschied. Und ich glaube, das Bild ist irgendwie nicht gut für die Frage um den Heiligen Geist, sondern ich habe ein anderes Bild, was ich viel besser finde. Stellt euch vor, man würde dieses Glas Wasser jetzt mal unter einen Wasserfall stellen. Der Rheinfall zu Schaffhausen oder die Niagara-Wasserfälle. Stellt euch vor, man würde dieses Glas da jetzt runterstellen. Was würde passieren? Es würde dermaßen unendlich überfließen. Und dann würde das passieren, was wir eben gelesen haben. Ströme lebendigen Wassers würden aus diesem Wasserglas heraus sich ergießen. Und da wäre sowieso noch so viel Wasser mehr, weil ja oben von oben unendlich viel. Das ist ja so klein, das Wasserglas gegenüber einem Wasserfall. Der Heilige Geist ist eigentlich ein guter Vergleich mit dem Wasserfall. Denn er ist Gott, er ist überall, er ist so mächtig. Er ist der Schöpfergeist, der uns das Leben geschenkt hat und der uns den lebendigen Odem schenkt. Also Gott hat uns lebendigen Odem geschenkt. Wir können leben, weil Jesus lebt und weil der Heilige Geist da ist. Und er ist so mächtig, er ist wie ein Wasserfall. Und was Gott gerne möchte von uns allen, dass wir überfließen. Deswegen sagt Paulus, seid überströmend in Liebe. Seid brennend im Geist. Und Jesus möchte, dass Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe ausfließen. Warum denn? Gerade der Leib geht doch um geistige Dinge, um geistliche Fragen. Auch wir sind eine Einheit. Körper, Seele und Geist. Der Geist, das, was in der Wiedergeburt neu in uns geboren wurde, indem wir an Jesus glauben. Es ist die Seele, wo wir fühlen, wo wir denken, wo wir einen Willen haben. Wille, Verstand, Gefühl. Und es ist der Körper, mit dem wir arbeiten, mit dem wir reden und tun und machen. Und die drei sind auch eine Einheit. Und Gott möchte durch seinen Heiligen Geist unseren Körper bewohnen. Nicht nur gerade mal bewohnen, also so halb voll, sondern überströmend. Es gibt so zwei alte Sprüche, die Älteren unter uns, die kennen das vielleicht noch, da gibt es diesen Spruch, sei ganz sein, wie heißt das weiter? Oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und es gibt noch was anderes, wie war das noch gleich? Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Oswald Schembers hat so ein Buch geschrieben, wie heißt das? Mein Äußerstes für sein Höchstes, ja. Wenn Jesus am Kreuz alles gegeben hat, ja, alles, sein Blut, sein alles, unendlich grausam, er hat sich hinschlachten lassen für uns. Wenn er alles gegeben hat, sollten wir ihm nicht auch alles geben? Und wenn wir sagen, wir geben uns Jesus ganz hin, dann können wir auch sagen, wir geben uns dem Heiligen Geist ganz hin. Ich weiß, dass da immer noch so manche Bauchschmerzen haben. Ja, das ist doch irgendwie aber komisch. Nein, irgendwo steht in Lukas 11, glaube ich, wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, dann gibt er uns nicht eine Schlange oder irgendeinen Stein, einen Skorpion. Er gibt uns nur Gutes. Der Heilige Geist ist nur ein guter Geist, weil er der Geist Christi ist, der Geist des Vaters. Er ist kein anderer Geist. Und ich glaube, es gibt noch so viel Ängste, weil natürlich auch ein paar Sachen passiert sind, wo man denken könnte, ja, nicht, wenn ich mich jetzt dem Heiligen Geist ganz hingebe, dann werde ich vielleicht so ein Extremist oder ich lande irgendwann in der Psychiatrie. Solche Ängste gibt es, oder? Kennt ihr das? Wir brauchen keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Er ist ein guter Geist. Aber das heißt nicht, dass der Heilige Geist jetzt so ein ganz harmloser Geist ist. Vielleicht kennen einige von euch die Narnia-Bücher. Und da heißt es, glaube ich, von dem Löwen, wie heißt er noch gleich? Aslan, ne? Er ist nicht harmlos, dieser Löwe, der eigentlich Jesus symbolisiert. Er ist nicht harmlos, aber er ist gut. Der Heilige Geist ist nicht harmlos. Ja, so ein lieber Kuschelheiliger Geist, so wie so ein Plüschbär. Und ach, ist ja nett. Stellt euch vor, Jesus Christus, als er den Tempel reinigte mit einer Peitsche, er war richtig voller Zorn und Wut gegen diese Käufer und Wechsler und er sagte, mein Haus, sagt Gott, soll ein Bethaus sein. Und wir wissen, Jesus war immer im Heiligen Geist. Und das war nun alles andere als Gentleman-like, was er da gemacht hat. Er war richtig, könnte fast sagen, wie eine Furie ist er dadurch durch den Tempel gerauscht und hat alles umgestoßen. Er war gar nicht politisch korrekt oder das gehört sich nicht, sowas. Und er war so. Und das auch ist der Heilige Geist. Es gibt auch sowas wie Zorn gegen Sünde und gegen Gott oder gegen die, die Gott missachten und so. Der Heilige Geist ist ein guter Geist. Und er ist ein Geist der Liebe. Gott ist Liebe. Er ist der Geist des Friedens und der Freude. Er ist der Geist der Offenbarung, der uns zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir Jesus brauchen. Er ist der Geist, der Jesus verherrlicht, Jesus allein. Aber wie gesagt, dass wir nicht beides miteinander gegenseitig ausspielen. Vielleicht kennt ihr so diesen blöden Spruch. Also ich weiß gar nicht, was die immer so von Stromerzeugung sagen, Atomstrom und Kohle noch und so weiter, Elektrizitätswerk. Interessiert mich gar nicht. Mein Strom kommt aus der Steckdose. Kennt ihr das? Könntest du auch sagen jetzt, ja, wenn das mal jetzt so vergleichen würde, ach, mich interessiert der Heilige Geist nicht, mein Jesus kommt aus der Steckdose. Nur mal, entschuldigt diesen zapfigen Vergleich, aber ohne das Elektrizitätswerk, ohne diese Power des Heiligen Geistes haben wir auch keinen Jesus. Und deswegen hat sich das Evangelium so weit verbreitet, rund um die Welt. Damals mit ein paar Leutchen, ohne Internet, ohne Auto, ohne Flugzeug. Warum? Weil sie die Kraft des Heiligen Geistes hatten. Ich wünsche mir nochmal so ein Pfingsten. Ich wünsche mir kein neues Pfingsten, das brauchen wir nicht. Mir wäre das alte Pfingsten schon völlig ausreichend. Und ich glaube, Gott möchte das auch gerne geben. Jeder von uns kann heute Morgen so sein persönliches Pfingsten erleben. Ganz neu. Wir haben schon Heiligen Geist, aber wir dürfen ganz neu sagen, Herr, stell mich als Gefäß zur Ehre Gottes, als Wasserglas zur Ehre Gottes unter diesen Wasserfall. Bitte stell mich darunter. Tauche mich neu ein in deinen Heiligen Geist. Taufe mich neu. Und wenn wir das erleben, dann werden wir merken, dass sich Dinge verändern. Dass wir aus so einer Status Quo-Situation rauskommen. Dass wir wieder neu brennen und leidenschaftlich werden für Jesus. Dass wir auf einmal den Mut haben, Menschen anzusprechen. Du brauchst Jesus auf der Straße. Dass wir auf einmal Evangelisten sein können oder auch vollmächtige Seelsorger oder vollmächtige LKW-Fahrer oder was auch immer. Wir sind Lehrer, Richter, Pfarrer, Pastoren, was auch immer. Sozialpädagogen, auch die können Vollmacht haben und so viel ausrichten, wenn Ströme des lebendigen Wassers durch sie fließen. Gott hat dieses Angebot heute Morgen. Wer möchte es neu annehmen? Vielleicht ist das heute Morgen deine Stunde zu sagen, ich möchte nochmal ganz neu diesen Heiligen Geist empfangen und nochmal ganz neu mich füllen lassen. Aber nicht nur so 90% oder halb voll, sondern Jesus, bitte, du bist der Täufer in den Heiligen Geist, steht es in den vier Evangelien am Anfang. Bitte stell mich als Wasserglas unter diesen Wasserfall und lass mich überfließen, damit Ströme lebendigen Wassers von meinem Leibe fließen und andere spüren, in meiner Gegenwart, da geht etwas von dem aus. Wohlgeruch Christi, sagt Paulus, vor Gott, für Gott, unter denen, die errettet werden und die auch verloren gehen. Möchtest du ein Wohlgeruch Christi sein durch die Kraft des Heiligen Geistes? Wohlgeruch entsteht da beim Lagerfeuer zum Beispiel oder wenn wir ein Feuer anmachen. Und ein anderes Bild für den Heiligen Geist ist Feuer. Wir brauchen dieses Feuer des Heiligen Geistes, damit etwas brennt und damit dieser Wohlgeruch Christi zu Gott geht. Als Anbetung. Wir haben eben gesungen, mein Leben soll ein Lobpreis sein. Das kann es nur, wenn wir überfließen mit dem Heiligen Geist. Er ist der Geist der Anbetung. Deswegen sagt Jesus in Johannes 4, Gott sucht Leute, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ohne den Heiligen Geist können wir keine Anbetung zu ihm bringen. Das ist doch nur religiöse Pflichtübung, nur Lieder singen. Wenn wir wirklich Jesus anbeten wollen, brauchen wir den Heiligen Geist und wir müssen uns ihm ausliefern, ohne Angst, ohne Rückhalt. Keine Sicherungen einbauen. Ja, natürlich, 99%, okay, aber eine kleine Sicherung, wer weiß. Vielleicht ist der Heilige Geist doch nicht gut und am Ende lande ich irgendwo an der Seite. Hab den Mut, dich rückhaltlos Jesus und auch dem Heiligen Geist auszuliefern und Jesus zu bitten, fülle mich neu mit diesem Heiligen Geist. Dann kannst du heute ein Kreuz in deinem Kalender machen. Heute habe ich nochmal neu dieses Angebot angenommen. Die Jahreslosung, das Wasser des Lebens umsonst
getrunken. Und ich möchte gerne an der Stelle so ein Lied singen, das uns hoffentlich motiviert. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass Gott noch nicht am Ende ist mit uns hier im Hessen, hier im Siegerland. Ich komme aus dem frommen Siegerland. Ich sage gern schon mal das altfromme Siegerland, weil wir hatten Erweckung vor 120, 150 Jahren. Ich gehe schon mal zum Klavier. Wir hatten Erweckung und es gibt viele gute Gemeinden dort und bin da viel unterwegs auch mit Open Doors. Aber ich empfinde, wir könnten noch mal so eine neue Flut des Segens gebrauchen. Denn ich glaube, dass die Gemeinde hier in Deutschland und auch hier in dem frommen Siegerland und im frommen Hinterland, Hessen, Dillkreis und so weiter, dass sie gebetsarm geworden ist. Ich werde gleich ein kleines Video zeigen, auch ganz mini, von einer Gemeinde in Kairo, wo Christen ja verfolgt werden und wo das Haus, wenn es darum geht, zu beten, voll ist. Wie ist das hier in Deutschland? David, wie viele kommen zum Gebetsabend? Echt? Boah, ihr seid super. Ja? Das wäre cool. Ach, vielleicht ändert sich das ab jetzt. Nee. Ja, aber es ist bei uns auch nicht anders. Ja? Ich komme aus der Calvary Chapel 7, so eine coole Gemeinde. Gebetsabend 15, 20. Ich glaube, wir brauchen Erweckung. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Gott uns nicht leer ausgehen lässt. In vielen Ländern, wo Verfolgung ist, ist Erweckung. Und da sind die Häuser oft voll, wenn es um Gebet geht. Das kann Gott auch wieder hier tun. Gucken, ob es hier klappt. Jawohl, schon ist der helle Tag erwacht. Schon ist der helle Tag erwacht. Beendet morgenrot die Nacht. Und wir empfangen neuen Mut durch den, der für uns Wunder tut. Und frisches Leben nimmt seinen Lauf, sprengt Todesketten auf. Schon brechen neue Zeiten an. Nicht erst in Zukunft, irgendwann. Wer ihm vertraut, der schläft nicht ein. Er wird ein Hoffnungsträger sein. Schon lange wartet eine dürre Welt, dass endlich Regen fällt. Der Tröster ist schon auf dem Plan. Ersehnte Flut, sie bricht sich Bahn. Er löst uns aus der Trockenheit. Durchtränkt noch einmal Raum und Zeit, bis endlich Jesus kommen will, der uns zum Staunen führt. Der Tröster ist schon auf dem Plan. Ersehnte Flut, sie bricht sich Bahn. Er löst uns aus der Trockenheit. Durchtränkt noch einmal Raum und Zeit. Bis endlich Jesus kommen will, der uns zum Staunen führt.
Ja, Jesus kommt bald wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch glaubt. Ich glaube das.
Aber man weiß natürlich nicht wann. Ich habe jetzt noch keine Rechenmaschine gesehen, keine Formel, wo man jetzt ausrechnen kann, wann kommt Jesus wieder. Vielleicht habt ihr so eine Maschine, dann könnt ihr mir mal sagen, wann es genau ist. Aber wir werden einfach es Gott überlassen müssen, wann er kommt genau. Aber die Zeichen stehen auf Wiederkehr. Und bis dahin sollten wir die Zeit auskaufen, denn es ist böse Zeit. Wir sollten alles da mal dran setzen, nochmal Vollgas geben und nicht auf den Himmel warten, mit Däumchen drehen und sagen, naja, hoffentlich kommt Jesus bald wieder und er rettet uns aus dieser bösen Zeit. Dann lass uns nochmal alles reinsetzen und nochmal mit Jesus, wie man so jugendlich sagt, die Welt rocken. Ja? Lass uns nochmal so richtig alles geben, Vollgas geben. Aber nicht aus der eigenen Kraft, das ist das Problem, dass wir ausbrennen, sondern aus der Ruhe und der Dynamik des Heiligen Geistes. Und so Jesus verherrlichen, mitten in einer dunklen Welt, die Jesus so dringend braucht. Wir können Hoffnungsträger sein. Und dazu müssen wir wach werden. Und ich glaube, viele sind schon wach. Oder drei Viertel wach. Ich weiß nicht, wie wach ich bin, vielleicht bin ich auch noch halb schlafend. Aber ich möchte immer wacher werden. Und das geschieht, indem ich... Entschuldigung. Hier habe ich eine andere Stelle. Das kommt gleich mit dem Wachwerden. Was hat das mit Verfolgung zu tun? Denn das ist ja auch heute unser Thema. Verfolgung bewirkt oft, dass Leute sich ganz Jesus hingeben. Normalerweise ist Verfolgung immer so ein reinigendes Instrument Gottes. Er lässt Verfolgung zu. Nicht er bringt Verfolgung, aber er lässt es zu. Und das ist ja auch vorausgesagt. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das ist der Punkt, wo wir uns klar machen können, eigentlich sind wir verfolgt. Wir sind eine verfolgte Gemeinde. Warum? Weil wir zu einer Gemeinde gehören, weltweit. Paulus sagt es noch deutlicher, im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Rechnest du mit Verfolgung? Stellst du dich darauf ein, dass es sie kommen könnte, auch in Deutschland? Man weiß nicht, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Und wenn Leute wieder aufstehen für Jesus und mutig in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus verkündigen und sagen, er ist der einzige Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Wenn wir das in aller Klarheit verkündigen, dann müssen wir auch mit Verfolgung rechnen. Da, wo Erweckung kommt, kann oft auch Verfolgung kommen. Und wo Verfolgung ist, ist oft Erweckung. Und wenn wir ganze Sache mit Jesus machen wollen, uns ihm ganz hingeben, dann sollten wir auch diesen Aspekt mit drin haben in unserem Portfolio, nämlich, dass wir auch verfolgt werden könnten. Aber wir sind bereits verfolgt, weil irgendein Mensch in China oder in Korea oder sonst wo verfolgt wird, weil er zu uns gehört. Wir sind eine Familie. Es gibt keine zwei Gemeinden auf der Welt, es gibt nur eine und das ist die verfolgte Gemeinde. Und ich möchte euch mal so zwei Hoffnungsvideos zeigen. Irak, ihr wisst, dass viele Leute jetzt wieder zurückkehren. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass da, wo der IS Chaos hinterlassen hat, irgendwo im Norden, in der Nähe von Kurdistan, unterhalb von Erbil, dort ist Chaos, aber dort kommen Christen zurück. Und hier ein kleines Zeugnis von einem Pastor, das mich selber sehr stark ermutigt hat.
Ich bin Pater George Yahula. Ich bin für diese Kirche verantwortlich. Ich unterstütze die Gemeinde geistlich und seelsorgerlich. Wir haben jetzt Ostern. Dieses Osterfest ist sehr besonders für die Christen in Karakosch. Es ist das erste Mal, dass wir Ostern feiern, nachdem wir in diesen Ort zurückgekehrt sind. Es ist eine Botschaft für die ganze Welt. So wie Christus von den Toten auferstanden ist, steht unsere Gemeinschaft aus der Asche auf. Vor einem Jahr war die Stadt leer. Jetzt sind viele Menschen zurückgekehrt. Sie bauen ihre Häuser wieder auf und es gibt wieder Leben im Ort. Der Herr hat uns Kraft gegeben, damit wir wieder hier leben können. Die Kirche hilft dabei, die Häuser wieder aufzubauen. Wir konnten bereits 1500 Häuser aufbauen. Der Aufbau der Häuser ermutigt die Menschen, hier zu bleiben, im Irak zu bleiben und ihren Glauben hier zu bezeugen. Ich hoffe, dass unsere Rückkehr eine Inspiration für Christen aus der ganzen Welt ist, sich nicht für ihren Glauben zu schämen, sondern als Christen in ihrem Land zu leben.
Glaubt ihr, dass er das nur sagen konnte, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und aus dieser Kraft heraus solche Dinge sagt? Ich glaube ja. Und es gibt noch ein Zeugnis von einem indonesischen Pastor. Vielleicht habt ihr gehört, vor einer Woche ist ein furchtbarer Anschlag geschehen mit mindestens 14 Toten, vielen Verletzten. Haben sich Leute in die Luft gesprengt und Christen in den Tod gerissen. Furchtbares, schreckliches Ereignis, Trauma ohne Ende. Aber was dieser Pastor hier sagt, ist einfach sehr stark in dem, wie er die Dinge hier einschätzt.
Ich mag mir gar nicht vorstellen, was noch hätte passieren können. Die meisten Mitglieder kommen morgens in den Gottesdienst. Nicht auszudenken, wie viel Tote es gegeben hätte, wäre die Bombe in der Kirche explodiert. Normalerweise sagen Menschen dann, wo ist Gott? Warum hat er uns nicht beschützt? Wir haben gerade darüber gebetet und ich sagte zu unserer Gemeinde, egal was Gott zugelassen hat, er ist immer noch unser Gott, er weiß, was in der Zukunft geschehen wird. Wir beten für die Verwundeten und die Gottesdienstbesucher. Ich mache mir Sorgen, dass sie wegen des Anschlags jetzt Angst haben, in die Kirche zu gehen. Wir müssen sie weiter im Gebet unterstützen, damit sie im Glauben stärker werden. Es ist noch gefährlicher, wenn wir aus dem Schutz Gottes heraustreten. Seine Geborgenheit ist der beste Schutz, den es gibt. Wir können Gott nicht beschuldigen oder verurteilen. Wir kennen und verstehen seine Wege vielleicht nicht, aber er ist gut alle Zeit.
Hoffnung mitten im Leid. So ein starkes Statement, wir können Gott nicht verurteilen. Wir wissen nicht, warum er das zugelassen hat, wir verstehen vieles nicht, aber Gott ist gut alle Zeit. Das ist eine Offenbarung, die uns Gott schenkt, der Heilige Geist. Das können wir nicht aus unserem Verstand heraus einfach so schließen. So wie Petrus sagte, ich weiß, du bist der Messias. Dann hat Gott Jesus zu ihm gesagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat dir Gott offenbart. So hat diesem Pastor Jesus offenbart, Gott ist immer nur gut und er wird etwas Gutes daraus machen. Und ich glaube, diese Beispiele, die zeigen, wie sehr Christen in der Verfolgung Hoffnung erleben. In Kairo gibt es eine sehr große Kirche, ca. 10.000 Leute, eine evangelikale Gemeinde, fast so wie hier, 10.000 Leute. Und das Erstaunliche ist, wenn dort zum Gebet gerufen wird, dann ist die Gemeinde voll. Hier mal ein kurzes Statement von Mia Friesen, einer Sängerin bei Outbreak Band, die im letzten Jahr in Kairo war und diese Gemeinde besucht hat.
Zurück in Kairo besuchen wir die größte Gemeinde Ägyptens. Es ist Montagabend, Gebetsabend in der Gemeinde. Die Leute hier beten für ihr Land und für die Einheit der Christen. Nach und nach hat sich der ganze Raum gefüllt mit ganz unterschiedlichen Menschen. Der Raum war voll und es war ein großer Raum. Also es war wirklich für einen Gebetsabend. Wer hat denn einen vollen Raum zu einem Gebetsabend mitten in der Woche? Kommst du in diese Kirche rein und hier versteckt sich einfach niemand. Und hier versteckt auch niemand seinen Glauben. Sie heben ihre Hände, sie haben viel geweint,
im Lobpreis. Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben so Gott ihr ganzes Herz ausgeschüttet. Es war ein sehr berührender Abend, wo du einfach merkst, sie suchen so sehr nach Gottes Gegenwart.
Die Älteren wissen es noch, ich nicht, aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll, nicht wahr? Not lehrt beten. Und dann wissen wir brauchen Jesus, wir müssen unbedingt beten. Und wie stark Christen in Kairo und in Ägypten Jesus erleben, mitten in Verfolgung. Es gab so viele Anschläge, jetzt im letzten Jahr und auch dieses Jahr wieder, wo viele in den Tod gerissen wurden, in der Kirche und so weiter, ganz schlimme Dinge. Und wie die Christen reagieren, das ist so stark, dass Muslime sagen, das gibt's ja gar nicht. Wie kann man so reagieren auf so schlimme Dinge? Ein Sprecher im Fernsehen, der sagte, ihr Christen seid aus einem anderen Holz geschnitzt, wenn andere wüssten, wie viel Vergebung ihr habt. Und Christen sagen in Ägypten, wir danken euch Leute vom IS, denn durch euch sind die Kirchen wieder voller geworden. Wir danken euch Leute vom IS, denn ihr habt die Reise derer, die zum Himmel unterwegs sind, verkürzt. Sie dürfen jetzt schon bei Jesus sein. Also solche krassen Aussagen, die kann man nur tätigen, ja, wenn man sich ganz dem Heiligen Geist ausliefert und sagt, ja, wir sind anders, wir sind aus einem anderen Holz geschnitzt, wenn wir uns ganz Jesus hingeben, dem Heiligen Geist. Und hier ein kleines Video von dieser krassen Gemeinde Jesu in Ägypten. Es war erstaunlich, weil die Christen so reagiert haben, waren Muslime so erstaunt, dass es eine Möglichkeit gab, in einem ganz bekannten säkularen Fernsehsender zur besten Sendezeit 2 Stunden lang Pastoren zu befragen, warum sie an Jesus glauben, warum Jesus Gottes Sohn ist und warum er am Kreuz gestorben ist und so weiter. 2 Stunden lang wurde ganz ausgestrahlt und in der Mitte dieser 2 Stunden gab es dieses Lied, das einfach für sich spricht. Ich spiele es euch einfach mal in verkürzter Form vor.
يفصلنا عنك ده احنا فيك الكنيسة مش بتخاف منك الكنيسة سماوية الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تنادي الكنيسة مش بتخاف منك الكنيسة سماوية الكنيسة بتصلي وتغفر وتحب تنادي يا رب عن محبة المسيح شدة ولا ديب أو حتى اضطهاد صريح ما انت قلت زمان في العالم هيكون في ضيق من ايه ممكن نخاف وانت معانا في الطريق
Ja, und ich finde es jetzt toll, wenn wir für diese Christen beten in Kairo, in Irak, in Indonesien, gerne auch für Nordkorea, China, Indien, Iran, wo viele im Gefängnis sitzen. Und fände schön, wenn wir jetzt so eine Zeit hätten, wo wir so circa 4 Minuten einfach uns zusammenstellen. Vielleicht steht ihr auf und wer möchte, und dass wir uns in kleinen Gruppen zusammenstellen und einfach für diese Christen beten, die in Verfolgung sind, weil ich glaube, dass diese Verbindung, die ist jetzt wichtig, dass wir für sie beten, damit wir diese Einheit der Gemeinde Jesu weltweit auch hier heute Morgen erleben und sie stärken durch unser Gebet. Ich glaube, dass Gott uns heute gebrauchen möchte, um für sie zu beten, damit auch wir selber gesegnet werden und hineinkommen in diese lebendige Gemeinde, die verfolgt wird. Lass uns vielleicht kurz aufstehen und ich werde dann gleich noch ein paar Sachen sagen, wie wir weiter beten können und auch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mächtig wirkst in aller Welt, gerade da, wo Verfolgung ist. Und wir bitten dich jetzt, Herr, um die verfolgten Geschwister, dass du sie stärkst, dass sie jetzt spüren, dass wir von hier aus und von anderen Orten für sie beten. Bitten dich, Herr, für die Geschwister in Ägypten, dass du sie stark machst, auch für Leute im Irak, die Gemeinde, die dort zurückkehrt in die Ninive-Ebene und dort wieder neu aufbaut, Herr. Bitten dich für die Leute in Indonesien, für die Gemeinde dort, dass sie jetzt wieder neu aufsteht und Mut bekommt und auch vergeben kann den Verfolgern, sodass Verfolger auch dich kennenlernen und gerettet werden. Bitten dich um Christen in Nordkorea, wo sie so schlimm leiden in den Straflagern. Bitte stärke ihren Glauben, richte ihren Blick auf dich bei all dem Leid und auch der Grausamkeit, die sie erleben müssen. Wir danken dir, Herr, dass du uns gebrauchst und dass wir eine Gemeinde sind und dass wir miteinander vor dir stehen, um dich anzubeten. Amen. Wie geht es weiter? Das Wichtigste kommt eigentlich jetzt, nämlich, wir haben jetzt gebetet, wir haben uns verbunden mit dieser weltweiten Gemeinde. Ich glaube, das hat eine Nebenwirkung, nämlich die, dass wir wieder selber wach werden. Das ist der Vers, den Bruder Endro bekam, als er 1955 anfing, hinter den eisernen Vorhang zu gehen, Christen besucht hat. Werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Und ich glaube, wir können wach sein und wach werden, wenn wir uns verbinden mit der verfolgten und der erweckten Gemeinde weltweit. Das hat eine Auswirkung. Das ist so, wie wenn da Kohlen sind in einem Feuer und da liegen so etliche Kohlen nebenan und die sind kalt oder halb kalt. Und wenn wir diese Kohlen zurück ins Feuer tun, fangen sie auch wieder an, Feuer zu bekommen und zu glühen. Und genau das kann geschehen, wenn wir uns verbinden im Gebet mit der verfolgten Gemeinde, dass auch wir wieder anfangen zu glühen. Aber vor allen Dingen, dass wir Anteilseigner dessen sind, was Gott weltweit tut. Wenn irgendwo Menschen zum Glauben kommen durch unsere verfolgten Geschwister und wenn wir beten, haben wir Anteil daran, dass die Blutzufuhr des Leibes, könnte man sagen, wiederhergestellt wird. Und dass wir eins sind im Gebet. Und deswegen möchte ich ganz herzlich einladen, lasst uns beten und triff innerlich die Entscheidung zu sagen, ich möchte regelmäßig beten für meine verfolgten Geschwister. Warum? Weil sie es so dringend brauchen. Und deswegen lasst uns daran denken und diese Entscheidung jetzt vielleicht treffen, in diesem Moment zu sagen, jawohl, ich möchte ein betender, ein wacher Christ sein, ein erweckter Christ, im Heiligen Geist beten. In Römer 8 steht, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Deswegen brauchen wir Pfingsten, wir brauchen den Heiligen Geist, um so beten zu können, wie es Gott gefällt. Dass wir in seinem Willen beten und erhörlich und vollmächtig beten. Und deswegen, ihr habt am Eingang dieses Heft bekommen, das ist eigentlich ja unser wichtigstes Tool, Gebetsheft. Ich möchte euch herzlich einladen, das kostenlos zu bestellen. Und in der Mitte findet ihr das Wichtigste, sozusagen das Herzstück, könnte man sagen, auch von Open Doors, nämlich, da gibt es diesen Gebetskalender, ich zeige ihn mal hier, kann man heraustrennen und dann hat man einmal am Tag so eine Möglichkeit, ein Anliegen, dauert eine Minute zu lesen und zu beten. Was ist das schon? Eine Minute. Und wer diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, damit wir wirklich regelmäßig beten, möchte ich einladen, einfach diese Karte, die hinten drauf angeklebt ist, auszufüllen. Da reicht schon aus, Vorname, Name, Adresse, das reicht aus, möglichst leserlich. Und ich habe draußen auf dem Büchertisch von Open Doors diese Box aufgestellt. Nehmt euch gleich eine halbe Minute Zeit, tragt es eben noch ein, mit dem Kuli, den dürft ihr gerne behalten. Und dann werft die Karte dort ein und seid mit dabei beim Gebet. Es wird uns segnen, es wird die Geschwister in der Verfolgung segnen und lasst uns das ganz konkret tun. Dankeschön und ich freue mich, weiter im Gebet mit euch verbunden zu sein. Alles klar, danke.